NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Ita Niehaus und mit diesen Themen. Papstbesuch in Rumänien über ein Hilfsprojekt für Roma-Familien. Zwischen Exodus und Martyrium. Die schwierige Lage der Christen im Nahen Osten. Glaubensstarke Minderheit innerhalb des Islam, die Aleviten in Hamburg und internationales Glaubensfest am Rhein, Jugendtag der Neuapostolischen Kirche. 3 Tage hat sich Papst Franziskus Zeit genommen für seine Reise nach Rumänien, in ein tief gespaltenes Land mit zum Teil großer Armut. Unter dem Motto »Gehen wir gemeinsam« will der Papst an diesem Wochenende vor allem ein Zeichen für die Ökumene setzen und die Beziehungen zur Orthodoxie stärken. Mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Kirche und Gesellschaft hat er bereits gesprochen. Heute Nachmittag, am letzten Tag seiner Reise, ist auch ein Treffen mit einer Roma-Gemeinschaft in Blaj in Siebenbürgen geplant. Der Papst ist auch in Austausch mit Georg Sporschel. Der österreichische Jesuitenpater engagiert sich mit dem Projekt Elia für die Roma, die am äußersten Rand der Gesellschaft in Rumänien stehen. Michael Hollenbach stellt das Projekt vor.
10 junge Musiker stehen auf der Bühne und proben. Eine kleine Sensation, denn in dem rumänischen Dorf Hosmann mit seinen rund 700 Einwohnern war bis vor wenigen Jahren wenig los. Doch seit 3 Jahren steht hier eine moderne Musikschule.
Die Musikschule ist ein Punkt, wo wir die Kinder und Jugendlichen oder überhaupt die Menschen hier in ihrem Talent treffen, weil in der Musik sind alle begeistert.
Ruth Zenkert ist eine der Initiatoren des Elia-Projektes, zu der auch die Musikschule gehört. Die 13-jährige Maria Grundaric ist eine von rund 200 Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig die Musikschule besuchen. Maria ist so etwas wie der kleine Star des Elia-Projektes. In der Schule ist sie Klassenbeste. Das hübsche Mädchen strahlt viel Lebensmut aus. Und sie singt die Solostimme im Orchester der Musikschule. Maria, die zu Hause mit 8 Personen in einer Hütte wohnt, träumt von einem anderen Leben.
Ich möchte irgendwann nach Wien gehen und Sängerin werden. Für mich ist Musik wie Liebe. Wenn ich singe, dann singe ich mit meiner Seele und meinem Herzen.
Das Projekt Elia setzt vor allem auf Bildung. Denn das größte Problem für eine gelingende Integration der Roma sei eben der Mangel an Bildung, sagt Ruth Zenkert.
Wenn die Eltern keine Ausbildung haben, Analphabeten sind, ist es für sie fast unmöglich, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Wenn man selber nicht in der Schule war, versteht man nicht, warum Kinder in die Schule gehen sollen. Und da ist es besser, sie passen auf die kleinen Kinder auf. Also da ist ein anderes Denken da.
Georg Sporschel ist Jesuit. Er gehört dem gleichen Orden an wie Papst Franziskus. Und es dürfte wohl ganz im Sinne des Papstes sein, dass Pater Georg dorthin gegangen ist, wo die Not am größten ist. Missionieren will er hier, wo die meisten orthodoxe Christen sind, aber nicht.
Ich lasse niemanden katholisch werden. Wir kümmern uns sehr um die Familien, aber das darf für sie kein Grund sein, katholisch zu werden. Also ich habe noch kein Kind getauft.
Zu den ehemaligen Straßenkindern, die der Jesuit betreut, gehört auch die 39-jährige Angelica Dumitrescu.
Als ich 12 war, ist mein Vater gestorben. Ich habe dann auf der Straße gelebt, in den Kanälen von Bukarest. Pater Georg hat mich dort aufgegriffen. Ich wusste nicht mehr, wo ich leben sollte. Zu meiner Mutter hatte ich keinen Kontakt mehr. Wir Roma-Kinder haben in der Kanalisation unter den Straßen von Bukarest gelebt.
Angelica gehörte damals zu den Kindern, die Klebstoff inhalierten, um sich aus ihrer Not wegzuträumen. Vor 7 Jahren ist Angelica Pater Georg von Bukarest nach Siebenbürgen gefolgt. Sie arbeitet nun in dem Elia-Projekt mit und kümmert sich um junge Roma, so wie Denisa. Die 13-Jährige war mit ihrer Familie 5 Jahre in Deutschland und hat dort in der Schule Deutsch gelernt. In Frankfurt habe sich die Caritas um die Familie gekümmert.
Wir haben auch Wohnung, weil die Sozialamt haben mir Wohnung gegeben.
Die Mutter ist mit ihren jüngeren Geschwistern noch immer in Deutschland, weil ihre kleine Schwester herzkrank ist und in Deutschland behandelt werden muss. Denisa ist vor 9 Monaten ins rumänische Dorf Hosmann zurückgekehrt und hat geheiratet mit 13. Ihr Mann, ein entfernter Cousin, ist 15. Die Heirat haben die Eltern arrangiert.
Ich bin jetzt mit meinem Mann. Deshalb muss ich hier bleiben.
Sie weiß, dass eine Kinderehe in Deutschland verboten ist. Aber bei den Roma sei das anders, meint das Mädchen.
Und deshalb müssen die Kinder von klein heiraten.
Auf die Frage, ob sie denn gern geheiratet habe, zögert Denisa.
Also, ja, ich wollte.
Pater Georg Sporschil arbeitet seit fast 30 Jahren mit Roma-Familien in Rumänien. Keine leichte Arbeit. Er ist manchmal enttäuscht und betrogen worden, aber auch immer wieder begeistert von den Roma. Zwischen rassistischen Vorurteilen einerseits und einer gewissen Romantisierung der Roma auf der anderen Seite müsse man sich täglich neu auf die Arbeit einlassen, sagt der Jesuit.
Regeln aufstellen und im Notfall sie fallen lassen. Die einzige Regel ist der liebe Gott für mich und alle anderen, die wir machen, die musst im Notfall wieder ändern. Aber das heißt nicht, ohne Plan ans Werk zu gehen. Ich kann immer nur sagen, Überschrift im Widerspruch leben.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Seit vielen Jahren schon werden Christen im Irak, in Syrien und anderen Ländern im Nahen Osten diskriminiert. Christen sind die am meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft der Welt. Hunderttausende mussten schon ihre Heimat verlassen. Einige Kritiker sprechen bereits in manchen Gebieten von einem Christozid. Immer lauter werden die Forderungen an Kirchen und Politik, sich für die verfolgte Minderheit im Nahen Osten stärker zu engagieren. Denn die Situation wird immer dramatischer. Islamistischer Terror, Bürgerkriege und nun auch noch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Steht jetzt der endgültige Exodus der orientalischen Christen bevor? Mit dieser Frage setzt sich auch Matthias Vogt, der Nahost-Experte des katholischen Hilfswerks Missio, auseinander. Und zwar in seinem Buch Christen im Nahen Osten zwischen Martyrium und Exodus. Christian Feldmann hat es gelesen.
Am Ende des Osmanischen Reiches in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts lebten in den Ländern des Nahen Ostens noch rund 20% Christen. Heute sind es weniger als 5%, in der Türkei sogar nicht einmal 1%. Lediglich im Libanon ist ihr Anteil mit knapp einem Drittel noch relativ hoch. Im Irak ist die Zahl der Christen in den vergangenen 20 Jahren von über 1 Million auf unter 200.000 zurückgegangen. Aus Syrien ist die Hälfte der einst 2 Millionen Christen geflohen, nach Jordanien, in den Libanon, nach Europa. Im Heiligen Land, wo das Christentum in die Welt trat, blutet es langsam aus. Auch in den palästinensischen Gebieten gibt es nur noch 2% Christen. Hinter den dürren Zahlen stehen Schicksale, Martyrien, Massaker, zerrissene Familien, Zerstörung von Heimat und Identität. Für die Zuspitzung der Lage ist sicher an erster Stelle die Terrormiliz Islamischer Staat verantwortlich. Aber laut Vogt ist die oft gehörte Behauptung, früher hätten muslimische und christliche Staatsbürger vielerorts friedlich zusammengelebt, ein purer Mythos. Skeptisches Abwarten in Syrien, wo das Assad-Regime vielen Christen als das kleinere Übel erscheint, aber keine aktive politische und gesellschaftliche Beteiligung erlaubt. Bombenanschläge und Überfälle der ägyptischen Muslimbrüder auf koptische Kirchen, Schulen und Wohnhäuser. Christen im Heiligen Land in einer brisanten Zwangslage zwischen aggressiven jüdischen Siedlern und gewaltbereiten palästinensischen Islamisten. Trotz dieser tristen Aussagen ist das Buch aus verschiedenen Gründen ein Glücksfall. Zum einen glaubt der Autor nicht jede Horrorgeschichte und nicht jede dramatische Zahl, wie sie etwa vom Hilfswerk Kirche in Not verbreitet werden. Zum anderen differenziert er in jedem einzelnen Fall und macht sich die für einen Laien kaum vorstellbare Mühe, Länder, Konfessionen, kulturgeschichtliche, mentalitätsbedingte Hintergründe zu unterscheiden. Vogt beschreibt die Rolle von Säkularisierungsbestrebungen auf der einen und von scharfer Islamisierungspolitik auf der anderen Seite. Und er macht auf den Bildungsvorsprung aufmerksam, den die Missionsschulen etwa den syrischen Christen bereits im 19. Jahrhundert sicherten. So wurden lange Zeit fast nur Christen und Juden Ärzte, Architekten, Ingenieure, Verwaltungsbeamte, Großhändler, was für Animositäten unter der muslimischen Bevölkerung sorgte. Und was am wertvollsten ist, Vogt schildert die Christen des Nahen Ostens nicht als untätige Opfer, die sich in einem Ghetto eingeigelt haben vor der Feindseligkeit ihrer Umwelt. Die christliche Bevölkerung habe ja die arabische Kultur wesentlich mitentwickelt, habe sich vielerorts als aktiver Teil der Gesellschaft verstanden und eine gewachsene Zivilisation entscheidend mitgeprägt. Der chaldäische Patriarch von Bagdad, Kardinal Sako, klagt deshalb in seinem Vorwort auch nicht den Islam an, sondern wünscht sich ein neues, geschwisterliches Miteinander von Muslimen und Christen. Brückenbauer und Friedensstifter seien gefragt.
Christian Feldmann berichtete: Christen im Nahen Osten zwischen Martyrium und Exodus. Das Buch von Matthias Vogt ist in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt erschienen. Es hat 477 Seiten und kostet 75 Euro. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier in Blickpunkt Diesseits bei NDR Info.
Die katholische Kirche will mit einem eigenen Institut sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen entgegenwirken. Das Institut für Prävention und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt werde Mitte September im rheinland-pfälzischen Landershofen seine Arbeit aufnehmen, teilten das Erzbistum Köln und das Bistum Trier mit. Es soll insbesondere einheitliche Standards bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs entwickeln und mit Wissenschaftlern, Fachorganisationen, Präventionsexperten und Betroffenen von sexualisierter Gewalt zusammenarbeiten. Geleitet wird es vom bisherigen Interventionsbeauftragten des Erzbistums Köln, Oliver Vogt. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, hat die Federführung über das Projekt. Beim Umgang mit dem Thema Missbrauch habe sich gezeigt, so Ackermann, wie wichtig die nationale wie internationale Vernetzung und die Kooperation mit allen kirchlichen, gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Gruppierungen und Einrichtungen sei. Die Gründung des Instituts erfolgt aus der im vergangenen Herbst veröffentlichten Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, setzt sich für ein gutes Miteinander von Juden und Muslimen ein. Der Austausch zwischen Juden und Muslimen sei wichtiger denn je. Denn mit dem Einzug der AfD in die Landesparlamente und in den Bundestag habe sich die politische Lage verändert, so Schuster in der Süddeutschen Zeitung. Eine Partei, die Islamfeindlichkeit in allen Facetten verbreite, habe enorm an Einfluss gewonnen. Zugleich versuche die AfD, ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, in dem Minderheiten Misstrauen und Abwehr entgegenschlägt. Mit dem neuen Projekt Prävention durch Dialog, jüdisch-muslimisches Gespräch neu gedacht, will Schuster dieser Entwicklung entgegenwirken. Es gehe um den Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Erfahrungen als Minderheit. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, bezeichnete das geplante Projekt als zukunftsweisend. Vor allem der Ansatz, dies nicht auf Funktionärsebene zu machen, sondern über die Basis überzeuge, kommentierte Masiek auf Twitter. Das Präventionsprojekt, das von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung gefördert wird, soll noch in diesem Jahr starten. Neben verschiedenen Veranstaltungen solle der Dialog auch in den sozialen Netzwerken breiten Raum finden, hieß es. Aus Solidarität mit der weltweiten Fridays for Future-Bewegung haben Mitglieder des ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit den Aufruf Churches for Future initiiert. Wir als Kirchen und kirchliche Organisationen zollen den Protestierenden großen Respekt und unterstützen die Anliegen der jungen Generation, heißt es in einem in Hamburg verbreiteten Schreiben. Kirchenmitglieder wurden dazu aufgerufen, sich in ihrem persönlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Leben für Klimagerechtigkeit zu engagieren. Neben Fürbitten für die Teilnehmer der Demonstrationen regt das ökumenische Netzwerk an, regional den Kontakt mit den Initiatoren von Fridays for Future zu suchen. Mitglieder bei Churches for Future sind innerhalb der Nordkirche bislang unter anderem das Zentrum für Mission und Ökumene und das Umwelthaus am Schüberg des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Weitere kirchliche Einrichtungen und Organisationen, wie etwa das bischöfliche Hilfswerk Miserior und zahlreiche Landeskirchen, wollen sich ebenfalls engagieren. Soweit die Meldungen. Woran glauben Aleviten? Viele Menschen wissen nur wenig über diese Glaubensgemeinschaft. Dabei leben rund 700.000 Aleviten hier in Deutschland, und zwar offiziell anerkannt als eigenständige Religionsgemeinschaft. Sie pflegen ihre eigenen Traditionen, haben eigene Erzählungen und Schriften mit vielen mystischen Elementen aus dem Sufismus. Deshalb wurden die Anhänger des Alevitentums im Osmanischen Reich und in der Türkischen Republik immer wieder als Heretiker verfolgt oder benachteiligt. In Hamburg trafen sich nun Aleviten zu einem wissenschaftlichen Symposium. Um ihre Stellung in der deutschen Gesellschaft ging es und um ihre Geschichte. Mechthild Klein hat das Symposium besucht.
Eine akademische Feier in der alevitischen Gemeinde in Hamburg-Altona. Vor 30 Jahren gründete sich der erste selbstverwaltete Dachverband der Aleviten in Deutschland. Anlass für die Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg zu einem Symposium einzuladen. Darunter auch Handan Aksünger-Kisil. Sie wurde 2015 an den weltweit ersten Lehrstuhl für das Alevitentum der Universität Hamburg berufen. Aksünger hatte es noch als Kind erlebt, dass ihre Eltern ihr ihre alevitische Herkunft verheimlichten, aus Angst vor Diskriminierung. Inzwischen haben die Aleviten erfahren, dass sie in Deutschland ihren Glauben frei leben können, sagt sie.
Man muss sich das so vorstellen, die Aleviten haben sich erst in der Migration organisiert. Also diese Selbstorganisation, explizit als Aleviten nach außen zu kommen, darüber zu sprechen ohne Angst, ist eine deutsche Geschichte in erster Linie und dann zu einer europäischen Geschichte geworden.
Mittlerweile ist die Forscherin von Hamburg an die Universität Wien gewechselt. Die Aleviten, sagt sie, hätten sich emanzipiert. Sie zeigten offen ihre Religionszugehörigkeit und seien gut integriert in der deutschen Gesellschaft. Das Alevitentum zu erforschen, ist Aksünger-Kisil neben der Ausbildung von Religionslehrern ein weiteres Anliegen. Bis vor ein paar Jahrzehnten gab es kaum wissenschaftliche Bücher über diese Religion, denn die Traditionen wurden nur heimlich weitergegeben. In den Lehren wird immer wieder die Vernunft und das eigene Interpretieren des Glaubens betont. Man hält nichts von einem dogmatisch verordneten Glauben. Beispielsweise lehnen Aleviten die 5 Säulen des Islams, darunter die Pilgerfahrt nach Mekka und das Ramadanfasten, ab. Auch die Andachten fanden lange im Verborgenen statt. Djem heißt das Ritual.
Also das ist die zentrale Gottesandacht in der alevitischen Tradition oder in der gelebten alevitischen Gemeinde, die zu verschiedenen Zeiten durchgeführt wird. In der Regel war das traditionell donnerstags nachts. Es werden so eine Art Konfliktlösung durchgeführt. Es wird gemeinsam gespeist, es wird gemeinsam gebetet. Und ganz am Ende gibt es sozusagen den Semah, das ist dieser spirituell-religiöse Gang, der eine Art Einheit mit Gott darstellt.
Djem, die Gottesandacht, findet heute nicht mehr im Geheimen statt. Als Aleviten aus Anatolien nach Europa emigrierten, habe man sich nach und nach getraut, Gemeinden zu bilden. Die Wissenschaftler haben in diesen neuen Gemeinden Feldforschung betrieben und Kontakte aufgebaut. Inzwischen sind große Teile der Überlieferung gesichtet, Erzählungen und Schriften zusammengetragen. Die Aleviten begrüßen es, dass ihre Religion erkundet wird, sagt der Direktor des Orient-Instituts in Istanbul, Islamwissenschaftler Raul Motika.
Und für Aleviten kommt aus unserer Forschung häufig heraus, dass die Geschichte des Alevitentums sehr viel vielfältiger ist, als sie sie selber von ihren Eltern und Großeltern erfahren haben, weil die in ihrem jeweiligen dörflichen oder ländlichen Kontext natürlich eine bestimmte Form des Alevitentums erlebt haben, die sie als beispielhaft für alle Aleviten ansehen.
Bis heute sind sich die Aleviten uneinig, ob sie sich zu den Muslimen zählen oder nicht. Für viele Aleviten steht zumindest der Koran nicht im Zentrum des Glaubens. Das ist abhängig vom politischen Rahmen, vom Land, in dem sie leben.
30 Jahre alevitische Gemeinde in Deutschland, Mechthild Klein berichtete.
sich austauschen über den Glauben, gemeinsam feiern und diskutieren. Rund 30.000 junge Christen treffen sich an diesem Himmelfahrtswochenende in Düsseldorf beim Internationalen Jugendtag. So unterschiedlich die Jugendlichen sind, eines haben sie gemeinsam. Sie gehören der Neuapostolischen Kirche an. Die christliche Glaubensgemeinschaft entstand im 19. Jahrhundert aus der Erweckungsbewegung in Großbritannien. Inzwischen bekennen sich mehr als 10 Millionen Menschen weltweit zu ihr. Und es ist die viertgrößte christliche Kirche in Deutschland. Der Internationale Jugendtag ist für viele der jungen Christen ein ganz besonderes Erlebnis. Thomas Carlos über das Glaubensfest am Rhein.
Musik aus Indonesien. Vor der Bühne in der Begegnungshalle haben sich einige hundert Besucher eingefunden. Wie an vielen Orten beim Jugendtag dürfen sie hier selbst aktiv werden. Sie halten Anklungs in ihren Händen, traditionelle Klappertrommeln aus Bambus. Und am Bühnenrand dirigiert die indonesische Musikerin Budi das Laienorchester. Du kannst das Instrument schütteln, sagt Budi, von der einen zur anderen Seite, von links nach rechts. Man braucht kein musikalisches Geschick dafür. Und dann spielen alle zusammen, wie wir jetzt hier. Jedes der Instrumente hat eine Nummer. Und wenn die Dirigentin mit ihren Fingern die Nummer anzeigt, schütteln die Laienmusiker ihr Instrument. Und so kommt ein harmonisches Musikstück zustande. In den Messehallen herrscht ein ziemliches Gewusel. Junge Leute aus aller Welt tummeln sich in den Gängen und an den Ständen. An vielen kleinen Bühnen gibt es Musik, Vorträge und Gesprächsrunden. Insgesamt mehr als 300 Programmpunkte. Und in der Arena, direkt neben der Messe, finden die Groß-Events statt, erzählt Jugendtagsveranstalter Franz Wilhelm Otten.
Wir haben 4 zentrale Veranstaltungen im Stadion. Das sind natürlich wirkliche Highlights, gekrönt vom Gottesdienst des internationalen Präsidenten der Kirche, der Stammapostel Schneider, der aus Frankreich anreist.
Ein weiterer Höhepunkt ist das Pop-Oratorium in der Arena. Dort, wo sonst die Fußballfans ihre Hymnen singen, ist ein vieltausendköpfiger Chor zu hören. Mit dabei die 23-jährige Vivian Krämer aus Krefeld.
Das Pop-Oratorium, die Sänger, einmalig. Und da mitten in dem Chor zu stehen von 3.000-4.000 Leuten, toll.
Die Neuapostolische Kirche geht theologisch davon aus, dass am Ende der Zeiten Christus wiederkommen wird. In der Vergangenheit wurde sie wegen ihrer strengen Führungslinie und Hierarchie kritisiert. Seit einigen Jahren mache sie aber einen inneren Wandlungsprozess durch, sagt Andref Schäfer vom Weltanschauungsreferat der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Die Neuapostolische Kirche war in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch eine klassische Sekte, mit großer Enge, auch großem Konformitätsdruck. Und heute kann man sagen, sie hat in den letzten 20 Jahren so viel an Veränderungsprozessen selbst zugelassen und selber in Gang gesetzt, dass sie inzwischen in der Ökumene angekommen ist und arbeitet in ökumenischen Gremien bundesweit, regional, lokal, überall sehr konstruktiv mit.
Ein gutes Beispiel für den Erneuerungsprozess der Neuapostolischen Kirche ist ihr Verhältnis zur Homosexualität. Während die Kirchenleitung früher gleichgeschlechtliche Partnerschaften generell ablehnte, hat sich das Bild nun gewandelt. Es gibt sogar eine weltweit aktive Initiative, die Regenbogen-NAK. Ihr Vorsitzender Frank Thiel.
Das hat sich deutlich positiv verändert. Also wir müssen durchaus sagen, dass auch unsere Initiative doch ein großes Wohlwollen auch der Kirchenleitung genießt. Gleichzeitig gibt es Dinge, wo wir trotzdem mit der Kirchenleitung über Kreuz liegen. Also zum Beispiel die Frage Ordination schwuler Männer.
Beim Rundgang durch die Messehallen fällt auf, dass sich viele Teilnehmer beim Jugendtag für den Umwelt- und Naturschutz positionieren. Im Kampf gegen den Klimawandel hat sich zum Beispiel die Neuapostolische Kirchengemeinde aus Düsseldorf-Benrath das Projekt Bee Church ausgedacht, die Kirche der Bienen. Am Stand basteln Gemeindemitglieder und Besucher aus Holz und Pappe sogenannte Bienenhotels in Form einer Kirche. Organisator Stefan Dörries.
Christen, die haben auch die Verantwortung, die Schöpfung zu bewahren. Wir suchen 2000 Gemeindepaten, die dann diese Bienenkirchen mit nach Hause nehmen. Also das ist ein ganz brennendes Thema. Und jetzt hier super Feedback von den jungen Leuten. Also ich bin noch ganz begeistert.
Für die meisten Teilnehmer am Internationalen Jugendtag stehen der Spaß und die Begegnungen mit Gleichgesinnten im Vordergrund.
Ich finde es einfach klasse, dass man neue Leute trifft und mit ihnen was machen kann.
Die Gemeinschaft, alle sind nett, es gibt gutes Essen.
Wir sind alle eins, alle Brüder und Schwestern und einfach vor uns und haben alle denselben Glauben, dasselbe Ziel und es ist einfach schön.
Ein Beitrag von Thomas Carlos. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Am Nachmittag um 17.05 Uhr hören Sie hier auf NDR Info das Forum am Sonntag mit dem Thema Neue Wege, muslimische Jugendarbeit im Aufbruch. Am Mikrofon war für Sie Ita Niehaus.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.